Leipzig, 30. Mai 1307. Skeptisch sah Ulrich von Maltitz aus dem schmalen Fenster hinab auf den Hof der markgräflichen Burg am Mühlgraben der Pleiße. Leipzig glich einem Heerlager. Doch den größten Zustrom in die vor Menschen überquellende Stadt bildeten nicht bewaffnete, gut ausgebildete Kämpfer, sondern Bauernfamilien, die kaum mehr als das nackte Leben hatten retten können und hierher geflüchtet waren, um hinter den starken Stadtmauern Schutz zu finden. Leipzig hatte sich wieder unter den Schutz des einstigen Markgrafen Friedrich gestellt. Nun sammelten sie hier alle kampfbereiten Männer, um dem königlichen Heer entgegenzutreten und, so Gott wollte, dem Grauen ein Ende zu bereiten. Eine größere Gruppe Reiter mit farbenprächtigen Wappenröcken und Bannern, deren Spitze gerade durch das Tor drängte, zog Ulrichs Blicke auf sich. »Goldacker und die Herren von Lobdeburg«, rief er. Erleichterung zog über das Gesicht Friedrichs, der mit gerunzelter Stirn bis eben noch auf das Pergament gestarrt hatte, das ein Bote schon vor einer ganzen Weile gebracht hatte. Er legte das Schreiben zur Seite und befahl dem Boten, der an der Seite wartete, »Rufe meinen Bruder, Markus von Freiberg und alle militärischen Ratgeber zu mir.« »Not schafft Verbündete«, dachte Ulrich beim Anblick der Brüder. »Grübelst du immer noch über den Verrat des Pegauer Abtes?« fragte Dietzmann und deutete mit verächtlicher Miene auf das Pergament. Schon kurz nach ihrer Abreise war Pegau in die Hände der Königstruppen gefallen. Und wie es hieß, versorgten der Abt und die Mönche die Söldner bereitwillig mit Proviant und Vorräten. Bevor Friedrich etwas entgegnen konnte, betraten Hermann von Goldacker und die Herren von Lobdeburg den Saal. »Wir bringen gute Neuigkeiten«, rief Goldacker noch bevor er niederkniete. »Wir haben den Grafen von Wallnau gefangen genommen. Die erneute Belagerung der Wartburg ist aufgehoben. Um Thüringen müsst ihr euch also vorerst keine Sorgen machen«, verkündete der Marschall. »Und so dachten mein Vater und ich, wir kommen euch mit ein paar unserer besten Männer zu Hilfe«, ergänzte Hartmann von Lobdeburg. »Wir bringen 40 Ritter.« Froh schritt Friedrich auf die Verwandten seiner Frau zu und schloss sie in seine Arme. »Ihr seid uns von ganzem Herzen willkommen.« Er wies an, den Neueingetroffenen zu essen und zu trinken zu bringen. »Stärkt euch, aber lasst uns keine Zeit verlieren. Wir müssen beraten.« Auf sein Zeichen hin trat Markus näher und berichtete, was er bei seinem Erkundungsgang erfahren hatte. »Tag für Tag trifft mehr Verstärkung für das königliche Heer ein. Sie lagern in Luca zwischen Pegau und Altenburg. Mehrere Nachbardörfer gingen in Flammen auf. Nortenberg selbst sitzt auf Burg Breitenhain, die er kampflos übernommen hat.« Keiner der beiden Fürsten kommentierte diesen Punkt. »Die königliche Reiterei ist mehr als doppelt so stark wie unsere, selbst wenn ich die thüringischen Ritter einrechne«, berichtete Markus weiter. »Doch nach allem, was ich gehört habe, wollen sie nicht gen Leipzig reiten und die Stadt belagern, sondern uns in einer offenen Feldschlacht vernichten.« Friedrich sah in die Runde seiner Ratgeber und militärischen Anführer. »Sie wollen eine offene Schlacht? Die sollen sie haben. Wir ziehen ihnen entgegen.« Fassungslos starrte Ulrich seinen Lehnsherren an. Hatte Friedrich den Verstand verloren? Oder war er so besessen davon, nicht aufzugeben, dass er kaltblütig hunderte Menschenleben opfern würde? »In einem Gelände wie der Ebene von Luca kann eine überlegene Reiterei ihre Schlagkraft voll entfalten«, begann er und zwang sich dabei zur Ruhe. »Was wollen wir dem entgegensetzen? Bauern zu Fuß und mit Heugabeln bewaffnet? Ein paar verängstigte Stadtbürger mit Spießen?« »Die Bauern werden ihren Zweck schon erfüllen«, meinte Dietzmann herablassend. »Bei euch hingegen habe ich meine Zweifel, Maltitz, wenn ich euch so reden höre. Werdet ihr alt? Oder haben euch die Jahre auf der Wartburg verweichlicht?« Ulrich hatte Mühe, angesichts dieser Beleidigung nicht auf den einstigen Markgrafen der Lausitz loszugehen und ihn zu einem Zweikampf herauszufordern. Wütend ballte er die Hände zu Fäusten, ehe er sie wieder öffnete und zum Fenster wies. »Ihr wisst, ich würde jederzeit mein Leben für euch geben«, rief er seinem Lehnsherrn zu. »Doch seht euch die Männer da unten auf dem Burghof an! Die meisten sind Bauern, Knechte oder einfache Bürger, die noch nie in ihrem Leben eine Waffe gegen jemanden gerichtet haben. Sie würden in einer offenen Feldschlacht keinen Wimpernschlag lang überleben. An der Treue und Tapferkeit meines Freundes Maltitz besteht keinerlei Zweifel, wies Friedrich seinen Bruder scharf zurecht, bevor er sich Ulrich zuwandte. Ich will mich nicht länger in Leipzig verkriechen und von den Türmen der Burg aus tatenlos zusehen, wie sie das Land niederbrennen, erklärte der einstige Markgraf von Meißen hart. Ich will die Entscheidung, so oder so. Alles ist besser, als nichts zu tun. Einen Augenblick lang herrschte Stille. Dann räusperte sich Hermann von Goldacker. Nordenberg wird nicht damit rechnen, dass wir angreifen, weil wir zahlenmäßig und auch von der Bewaffnung her unterlegen sind. Daraus sollten wir einen Vorteil schlagen. Sie diskutierten lange, um alles zu berücksichtigen, das ihre Aussichten auf Erfolg erhöhte. »Wir haben eine Chance, wenn auch nur eine geringe«, dachte Ulrich schließlich wieder erwarten. »Oder ließ er sich von Friedrichs wilder Entschlossenheit blenden?« »Ich führe die thüringische Reiterei ins Feld, mein Bruder die meißnische«, beendete Friedrich den Kriegsrat. »Ruf das Leipziger Aufgebot zusammen. Morgen früh sollen sich alle Kämpfer zur Messe auf dem Markt einfinden. Danach brechen wir auf. Der Herr wird uns beistehen.« Sobald es ihm möglich war, ohne unhöflich zu wirken, bat Ulrich um Erlaubnis, den Raum verlassen zu dürfen. Ohne Umwege ging Ulrich in seine Kammer. Wie vermutet lag Sibylla dort in seinem Bett und schlief. Sie hatte fast die ganze letzte Nacht hindurch zusammen mit dem Fälscher die Verwundeten versorgt, die in die Stadt geflutet kamen, und war erst am Morgen völlig erschöpft zurückgekommen und ins Bett gesunken. Vorsichtig, um sie nicht zu wecken, legte er sein Schwertgehänge ab, setzte sich auf den Schemel am Fenster und betrachtete seine schlafende Geliebte. Eine Haarsträhne ringelte sich ihr über die Wange. Ihr Gesicht war ihm zugewandt, es schien völlig ruhig und entspannt. Er sog den Anblick in sich auf wie Kraft zum Leben, während er reglos auf seinem Schemel saß. Mit einem Mal fröstelte ihn. Fast im gleichen Augenblick schlug Sibylla die Augen auf. Ihr Lächeln erlosch. Besorgt erforschte sie sein Gesicht. Aufmerksam blickte sie in seine dunklen Augen. Mit zwei Schritten war Ulrich bei Sibylla und schlang seine Arme um sie. Er presste sie an sich, als wolle er sie nie wieder loslassen. Dann liebte er sie mit aller Kraft, mit einer beinahe verstörenden Intensität, wie er sie lange nicht geliebt hatte. So, als wäre es das letzte Mal.